Ich lese Verse aus dem Johannesevangelium im 3. Kapitel. Und Johannes schreibt: Genauso muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Und so vollzieht sich das Urteil. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn was sie taten, war böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihm seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Gott segne dies Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wie geht es Ihnen mit sowas? Sie fangen mit einer Aufgabe voller Schwung und voller Begeisterung an. Sie hängen sich echt rein. Es gibt nichts Wichtigeres und nichts, was Ihnen mehr Energie gibt in diesem Moment. Sie legen los, richtig mit Vollgas. Aber es dauert nicht lange, dann kommt die erste Schwierigkeit oder die erste Enttäuschung daher. Nichts klappt so, wie Sie sich das vorgestellt haben. Kennen Sie das? Und kurz danach kommt vielleicht schon der nächste Tiefschlag. Schon wieder klappt es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass das läuft. Und schon langsam schwillt Ihnen der Kamm und Sie ärgern sich. Also ich meine jetzt so richtig ärgern. Sie sind richtig sauer. Oder vielleicht ist es ja anders bei Ihnen. Vielleicht sind Sie ja eher der Typ, der bei sowas dann anfängt, an sich selbst zu zweifeln. Und Sie denken, hey, das gibt's doch nicht. Ich check es einfach nicht. Ich bin selbst dafür noch zu doof. Geht's Ihnen so? Oder sind Sie der Typ, der sagt, nein, Ärmel hochkrempeln, dann fange ich halt wieder von vorne an. Die Begeisterung ist nach wie vor da. Auf geht's. Was für ein Typ sind Sie? Einer, der sich durchbeißt? Oder eher einer, der alles hinschmeißt? Ganz ehrlich, mich persönlich, mich trifft es schon, wenn etwas halt nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Leute, die mich kennen, sagen mir nach, der Schubert ist ein ziemlicher Perfektionist. Und wahrscheinlich haben die recht damit. Und wenn etwas einfach nicht gelingen will, also wenn es einfach nicht gelingen will, dann kann ich mich auf die Dauer selbst nicht mehr leiden dabei. Und das aus zwei Gründen. Erstens nämlich, weil ich es halt nicht hinbekomme, wie ich das möchte. Und zweitens, weil ich mir auch selbst wiederum nicht gefalle in meiner Unzufriedenheit über mich selbst. Komisch irgendwie. Aber es hilft natürlich auch nicht weiter, wenn ich mich dann selber schlecht mache. Und wenn ich aufgebe, also nicht den Biss habe, die Sache durchzuziehen, also dann fühle ich mich erst recht nicht wohl in meiner Haut, wenn ich so auf halber Strecke alles hinschmeiße. Naja, ich sage es Ihnen, ich bin froh als Christ, ich bin froh, dass Gott uns immer wieder in der Bibel, in seinem Wort, dass er sich so richtig tief in sein eigenes Herz reinschauen lässt. Denn in der Bibel steht an etlichen Stellen, wie es ihm, also wie es Gott geht, wenn sein Projekt, was er sich vorgenommen hat, eben auch nicht so läuft, wie er sich das wünscht. Gottes Projekt, das große Projekt Gottes, das ist sozusagen das Volk Gottes. Das sind also die Menschen, die ihm am Herzen liegen. Das sind du, das bin ich, das sind wir, die Menschen in unserem Land, in diesem Ort, die Menschen auf der ganzen Welt. Das ist Gottes großes Projekt. Er hat viel Liebe und viel Aufmerksamkeit in dieses Projekt hineingesteckt. Viel Liebe, sagte ich. Liebe ist genau das richtige Wort dafür. Denn das, was ein Prophet aus dem Alten Testament namens Jesaja vorträgt, und das sind die Bibelverse, um die es heute hier gehen soll, was dieser Jesaja vorträgt, das hat sehr viel mit dieser Liebe Gottes zu den Menschen zu tun. Und was er da vorträgt, das ist sogar vom Stil her, so wie das geschrieben ist, sowas wie ein Liebeslied, ein Love Song. So geht dieses Lied zumindest los. Es ist ein Liebeslied, um was es heute gehen soll, in dem einer über die Person, die er liebt, schwärmt und beschreibt, was er oder sie alles für diese Person da tut und tun möchte. Ich weiß nicht, ob Sie diese Stelle kennen, die taucht nicht immer auf, wenn man in die Bibel guckt, aber hier ist sie, Jesaja 5. Und das geht so los. Hört mir zu, ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land. Dort hackte ich den Boden mit eigener Hand. Ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf, baute Wachturm und Kelter, setzte Reben darauf. Das reimt sich, diese Übersetzung. Aber selbst das hebräische Original ist so geschrieben, dass es sich praktisch reimt. Ich stelle mir jetzt vor, wie die Leute, die vor 3000 Jahren oder so, die das nun hören im Originalton, dass die ganz aufmerksam zuhören, was der Jesaja ihnen da sagt oder vielleicht sogar vorsingt. Es ist schon rührend, oder? Was dieser Freund da für seinen Weinstock tut, wie er sich einsetzt, wie er an diesem Weinstock hängt. Mensch, das ist mal ein richtig guter Weinbauer. Super. Manche, die dem Jesaja da zuhören, die werden die Sache vielleicht sogar wörtlich nehmen. Ein guter Weinbauer, es gibt garantiert auch einen guten Wein, was der macht. Also, vielleicht läuft das Wasser im Mund schon zusammen. Wo kann er denn diesen tollen Wein, wenn er mal fertig ist, wo kann er denn den kriegen? Den will ich auch haben. Vielleicht überlegen andere, die da zuhören, hey, von wem redet der eigentlich hier? Oder besser gesagt, von wem singt denn der dieses Liebeslied? Wer ist denn dieser gute Weinbauer, um den es da geht? Und wer wird denn so geliebt wie dieser Weinstock, von dem er spricht? Geht es in dem Lied von dem Jesaja um Weinstock oder geht es vielleicht doch um Menschen? Erzählt Jesaja hier am Ende eine Love Story von Menschen, von der Liebe zwischen Mann und Frau? Hä? Vielleicht kennen ja manche dieser Leute, die dem Jesaja zuhören, diesen Jesaja schon. Sie kennen ihn vielleicht, diesen Propheten, der immer von Gott spricht, aber der halt dabei auch ständig die unpopuläre Wahrheit über das Miteinander von Gott und seinem Volk Israel, also die unpopuläre Wahrheit über das Miteinander von Gott und den Menschen, auch immer wieder deutlich anspricht. Und vielleicht ahnen die Leute, die ihm zuhören, schon, dass das Lied, was der Jesaja da singt, was er anstimmt, dass das heute kein Kuschelsong wird. Und die haben tatsächlich recht. Und hört selbst, wie die Stimmung plötzlich kippt in diesem Lied von dem Jesaja. Jetzt heißt es nämlich, süße Trauben erhoffte ich zurecht. Doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Ich stelle mir vor, dass die Zuhörer spätestens jetzt aufhorchen. Das gibt's doch nicht. Der fängt der so romantisch an da, die ersten paar Sätze, und jetzt geht's um sauer und schlecht. Hä? Jetzt ist Schluss mit lustig, Schluss mit der Romantik. Und es kommt noch schlimmer, denn aus dem Love Song wird eine richtige Anklage. Der Sänger, der wendet sich direkt an die Zuhörer, und plötzlich spricht hier kein irgendwie verliebter Romantiker mit Herzerl auf den Augen, sondern es spricht ein Staatsanwalt, der diesen Weinberg sozusagen vor Gericht anklagt. Hören Sie selbst, so heißt es da. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr zum Weinberg? Was tätet ihr denn da? Die Trauben sind sauer. Entscheidet doch ihr, war die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir? Und die Leute werden gerufen haben, nein, nein, du Weinbauer, du bist nicht schuld. Wie kommst denn du darauf, dass du schuld bist, dass die Trauben sauer und schlecht sind? Allerdings ist schon erstaunlich, welche Konsequenzen dieser Weinbauer jetzt aus dieser ganzen Sache zieht. Ich finde es richtig erschreckend. Und ich glaube, die vor 3000 Jahren, vielleicht dachten die das auch. Der Weinbauer sagt nämlich jetzt, ich sage euch Leute, was, das tue ich jetzt. Die Hecke als Schutz einst gesetzt zum Weiden sollen jetzt Schafe und Rinder hinein. Und die Mauern da ringsrum, die reiße ich ein. Zertrampelten Füßen gebe ich ihn preis. Schlecht lohnte mein Weinberg mir die Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen und der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Merken Sie, wie sich das reimt? Diese Übersetzung hier, gute Nachricht, Bibel, ist das, versucht sozusagen die Poesie dieses Liedes nachzuahmen. Und im hebräischen Original ist das ja auch schon so. Und das finde ich toll. Aber ganz ehrlich, poetisch oder romantisch ist das alles, also inhaltlich gesehen, überhaupt nicht. Denn der so schön gepflegte und gehegte Weinberg wird eingerissen, er wird kaputt gemacht, zertrampelt. Und zwar nicht von irgendwem, sondern sozusagen von diesem Weinbauern selber, der so viel Mühe und so viel Liebe da reingesteckt hat in sein Projekt. Jetzt macht er ihn selber kaputt. Das muss man erstmal verdauen, finde ich. Wie kann einer das zerstören, an dem er doch so hängt? Die Zuhörer damals und vielleicht auch wir heute, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie das hören, aber irgendwie versteht man die Welt nicht mehr, wenn das so läuft. Und bei mir persönlich ploppen in dem Moment diese Fragen von vorhin wieder auf. Hey, wie reagiere ich denn eigentlich, wenn ich richtig viel Mühe in eine Sache reinstecke und das Ergebnis nachher so mau ist und so schlecht ist und so schwach ist oder gar kein Ergebnis da ist? Wie reagiere ich denn dann? Sage ich dann, super, auf geht's, weitermachen, oder denke ich mir, Mann, oh Mann, ich mag nicht mehr. Was mache ich denn, wenn ich mit großer Hoffnung, wenn ich mit Einsatz beginne und ständig alles fehlschlägt und keiner mitmacht, wenn alle irgendwie komisch gucken und irgendwie sich überhaupt nicht drauf einlassen? Gebe ich auf oder krempel ich die Ärmel hoch und fange von vorne an? Was mache ich denn? Habe ich Geduld oder haue ich am liebsten dann auch alles kurz und klein und haue ab? Ich glaube, da kann man, lohnt es sich mal drüber nachzudenken, wie das bei einem selber ist in so einem Moment. Aber jetzt kommt eben das, wo ich am Anfang schon sagte, Gott lässt uns ganz tief reingucken in sein Herz. Er lässt uns ganz tief reingucken in seine Liebe zu seinem Projekt. Oder schöner ausgedrückt, in seine Liebe zu seinem Volk. In seine Liebe zu den Menschen, die er liebt. Zu uns Menschen auf der einen Seite lässt er uns gucken in seine Liebe und eben auch in seine Enttäuschung und auch in seine Wut auf der anderen Seite. Denn Gott ist auch sauer. Hören Sie selber, was Jesaja den Menschen damals, wie der Jesaja den Menschen damals dieses Lied erklärt. Denn er sagt sogar dazu, was das eigentlich alles bedeutet. Und ich denke, spätestens jetzt wird klar, was gemeint ist. Er sagt nämlich dann, oder singt besser gesagt, der Weinberg des Herrn seid ihr, Israeliten. Sein Lieblingsgarten, Juda, das seid ihr. Gott hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treue nur Hilfeschrei. Ich glaube, man muss schon sehr cool sein, sehr cool, wenn einen das nicht doch irgendwie kalt erwischt. Es gibt so viel menschengemachtes Leid und so viel Gottferne, so viel Fieses, so viel Gemeines, so viel Hinterfotziges, was aus unserem menschlichen Herzen kommen kann. Kalt erwischt. Jesaja wirft ja den Menschen seiner Zeit an vielen Stellen immer ganz stark vor, dass sie bei allem, was sie tun, sozusagen Gott vergessen. Alles ist wichtig, was sie machen, alles ist wichtiger, aber Gott kommt ganz hinten. Alles andere ist wichtiger, Gott nicht. Und dass sie falsche Politik machen und dass sie sich mit falschen Freunden umgeben und so weiter. Vor allem aber, dass sie Gott vergessen bei allem, was sie machen. Wie das bei uns nun ist, so 3000 Jahre später, so wie wir jetzt hier sitzen und nachher wieder heimgehen, wie das bei uns ist, bei uns selbst. Naja, das kann sich jeder und jede am besten selbst mal überlegen. Wie ist das denn eigentlich bei mir? Letztlich entscheidend, sagt der Jesaja, ist unser eigenes Leben. Entscheidend ist unsere eigene Beziehung zu Gott. Oder anders gesagt, die Qualität unserer eigenen Beziehung zu Gott. Das ist entscheidend. Und nicht das, was die oder jene machen und tun, sondern wie ist denn das eigentlich bei mir ganz persönlich? Ich finde super, dass in diesem Lied nicht erzählt wird, dass Gott seinen Weinberg nun tatsächlich kurz und klein schlägt. Er reißt den Weinberg nicht komplett ein. Es wird immer noch draußen Frühling und Sommer nachher und so weiter. Und es ist ja immer noch so, nach all den Jahren, nach all den Jahrzehnten, Jahrtausenden, jetzt in ein paar Tagen wird es wieder sprießen und grünen, es geht ja schon damit los. Ein bisschen der Frühlingslüfterl weht schon. Und das alles hat Gott gemacht und nicht zerstört und kaputt getreten ein für alle Mal, weil eben sein Herz immer größer ist als unsere eigene menschliche Herzlosigkeit. Sein Herz, Gottes Herz, ist immer größer als unsere noch so große Herzlosigkeit. Als ich in München studiert habe vor ewigen Zeiten, da gab es einen Professor, der hieß Jörg Jeremias. Der hieß tatsächlich so, Jeremias, ein Alttestamentler. Und dieser Professor Jeremias lehrte doch tatsächlich über den Propheten Jeremia, also Vorlesung über Jeremia mit Jörg Jeremias. Also nicht Jesaja, um den es jetzt hier geht, sondern Jeremia. Aber ich bringe das trotzdem, weil es bei Jeremia im Kapitel 31 nämlich heißt, Gott spricht, mir bricht mein Herz, dass ich mich der Menschen erbarmen muss. Also Gott sagt, mir bricht mein Herz, dass ich mich der Menschen erbarmen muss. Und ich sehe noch, wie heute, wie dieser Professor Jeremias vor den Studenten und Studentinnen da stand und er hatte eine unglaublich ausgeprägte Körpersprache und er ruderte und bewegte sich und lief hin und her und hängte seine ganze Energie da rein. Und er versuchte uns deutlich zu machen, was das denn heißt, wie Gott sozusagen mit sich ringt, wie Gott mit sich kämpft, wie er mit dem Impuls in sich kämpft, seinem Menschen das Werk seiner Hände sozusagen kaputt zu hauen. Er ringt damit, ich hätte allen Grund, ihnen eins auf die Mütze zu geben. Aber nein, mein Herz strebt dagegen. Und dann eben, wie Gott sozusagen sein eigenes Herz umkrempelt, wie es sich umdreht in ihm selber, um genau das halt nicht zu tun, also draufzuhauen und die Menschen kaputt zu hauen, sondern, wie es hier so schön heißt, um der Schwäche des Menschen zu gedenken. Gedenken. Das bedeutet im Hebräischen, im Original, viel mehr als nur, was wir denken, dran denken. Ich gedenke, also denke daran. Schau, dass ich es nicht vergesse. Es bedeutet nämlich, dieses Gedenken, sich wirklich etwas zu Herzen zu nehmen, es mit allen Sinnen sozusagen aufzunehmen, wahrzunehmen, wie schwach und wie gebeutelt wir Menschen eigentlich sind. Also Gott gedenkt seiner Menschen und ringt und kämpft gegen den Impuls, da drauf zu hauen. Aber sein Herz ist halt auch da. Und er gedenkt des Menschen. Und das bringt ihn schließlich tatsächlich zum Erbarmen. Sein Herz dreht sich um. Mir bricht mein Herz, dass ich mich der Menschen erbarmen muss. Er erbarmt sich ihrer. Beim Propheten Ezechiel, ein paar Seiten weiter im Alten Testament, ist es im Grunde auch so. Da wird dann erzählt von Gott, Gott spricht, ich will den Menschen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen und aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben. Ein Herz mit Gefühlen. Und im Neuen Testament geht das weiter, Johannes 3, wir haben vorhin das in der Lesung gehört. Luther drückt das so aus, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3. Gott dreht sozusagen sein eigenes Herz in seinem Leibe um. Er dreht es um, um neu mit den Menschen anzufangen. Und schließlich wird Gott sogar selber Mensch in dem Menschen Jesus. Und damit, mit Jesus, fängt ja nochmal ein ganz neues, ein anderes Kapitel an. Ein nochmal intensiveres Kapitel der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Also Gott will kein Verderben für seinen Weinberg. Er will kein Verderben für seine Menschen, für dich und mich, für uns, weil er uns unendlich liebt. Das Buch dieser Liebe Gottes zu uns Menschen wird im Grunde mit jedem Menschenleben neu geschrieben und weitergeschrieben. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde schreibt Gott seine Geschichte mit dir und mit mir. Im Grunde fängt jeden Tag in der Früh, wenn ich aufstehe oder aufwache, ein neues Kapitel an. Und ich glaube, Gott wünscht sich so sehr und er wünscht sich nichts anderes. Das ist seine große Sehnsucht, dass wir Ja sagen zu ihm. Und nicht nur mal irgendwann, sondern jedes Tag aufs Neue. Dass wir Ja sagen zu ihm und zu seiner Liebe zu uns. Dass wir dieses Geschenk, sozusagen, was er uns in die Hand drückt mit seiner Liebe, jeden Tag neu auspacken und voller Neugier und Begeisterung reingucken. Was ist denn das für ein Geschenk? Und ich freue mich drüber, über diese Liebe. Und Gott wünscht sich so sehr, dass wir ihm vertrauen, um, wie Jesus es gelebt hat und so schön gesagt hat, um Gott zu lieben und um die Menschen zu lieben. Denn im Grunde genau darum geht es, um Gott lieben und um Menschen zu lieben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.